ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
So stellen wir Ihnen jede Woche unseren Gast, unsere Gästin vor. Und die erste Frage lautet ganz schlicht: Name?
Jörg Junholt.
Geburtstag?
26.03.1964.
Geburtsort?
Ortrand.
Ortrand. Ich lese immer im brandenburgischen Ortrand, aber das stimmt nicht ganz, ne, weil Ortrand war mal brandenburgisch, mal aber auch sächsisch, wenn ich richtig informiert bin.
So wie es der Name sagt, der Ort am Rande. Aha. Und es haben sich die Sachsen und die Preußen immer um Brandenburg gestritten.
Und sind Sie Sachse oder Preuße, Herr Junholt?
Im Herzen jetzt eher Sachse, aber damals gehörte es zum Bezirk Cottbus, also eher dann in Preußen jetzt.
In Leipzig, um Leipzig herum, zu Hause und unterwegs wegen dieser Profession?
Tierarzt und Zoodirektor.
In Leipzig. Was treibt Sie an?
Ich möchte was bewegen, Gestaltungswille.
Spuren hinterlassen? Geht es da um Vermächtnis?
Also ich mache gerne was, wo man auch ein Ergebnis sieht.
Ah, so sich wirksam fühlen.
Sich wirksam Macher. Fühlen, aber auch ich habe Freude dran. Die Stadt, in der ich wirklich mein Herz verloren habe, an Leipzig dort zu gestalten und etwas zu bewegen, macht mir große
Freude. Wieso haben Sie Ihr Herz an Leipzig verloren? Was hat Leipzig?
Leipzig ist einfach eine sagenhafte, eine tolle Stadt. Ich habe dort studiert von 85 bis 90. Schon damals viele Freunde kennengelernt, meine spätere Frau kennengelernt, eine Familie gegründet in Leipzig. Also es gibt viele Gründe, warum man Leipzig lieben muss. Und für mich ganz persönlich sowieso.
Dann haben wir eigentlich schon die Antwort auf die nächste Steckbrieffrage, die lautet: Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ja, dienstlich und so von der Vernetzung her in Leipzig. Aber ich lebe am Stadtrand, eine kleine Gemeinde in Borsdorf. Und dort habe ich einen schönen Bauernhof. Da fühle ich mich auch zu Hause.
Welche Musik hat jüngst berührt?
Das war in der Tat, also ich höre gerne Bach und ich habe in der Panitscher Kirche am zweiten Weihnachtsfeiertag das Weihnachtsoratorium gemeinsam mit meiner Frau gehört, vom ehemaligen Thomas Kantor inszeniert, und das war fantastisch.
Sie wirken so abgeklärt. Rührt sich da auch mal, fließt da mal ein Tränchen? Gibt es sowas bei Jörg Junholt?
Ja, natürlich. Doch, also ganz bewegende Momente, ob es im persönlichen Bereich sind. Oder auch mal dienstlich, wenn ich richtig Stress habe und es fällt was ab, dann berührt mich das schon auch mal.
Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
In der Tat war das Juli C. Zwischen Welten.
Warum?
Ja, vieles ist mir da sehr familiär. Also Juli C. berichtet ja aus dem Brandenburgischen. Ich bin im Brandenburgischen groß geworden. Ich kenne das Dorfleben. Und in der Trilogie Unterleuten, über Menschen und zwischen Welten geht es immer um die Welt in Brandenburg im Dorf. Und das Zwischenwelten hat mich besonders berührt, weil es da zwischen dem Redakteur der Großstadt und dem Leben auf dem Land mit den Gegensätzen sehr viele Dinge gibt, die mir sehr vertraut klingen.
Aha, diese verschiedenen Identitäten, die man so haben kann und auch haben muss, wenn man in so eine urbanisierte Dorfgemeinde zieht.
Das ist so. Und ich kenne auch beides. Also ich kenne sowohl die urbanisierte Welt als auch die Dorfgemeinde. Und ich kann mich auch in beides reinversetzen. Und sie beschreibt das sehr schön, beschreibt aber auch den Konflikt sehr schön.
Letzte Steckbrieffrage: Wie beginnt der Tag?
Immer mit einem guten Frühstück, und ich bin tatsächlich noch so ein Zeitungsleser. Ich brauche auch das Papier in der Hand.
Es muss Papier sein, ne?
Ja, es muss Papier sein.
Vor der Sendung habe ich überlegt, wer wird mir da gegenüberstehen? Was ist das? Ein Zoodirektor. Und dann dachte ich erst mal an die Zoos der alten Zeit, die ja aus den Menagerien kommen. Und dann ist das so eine Art Zirkusdirektor und Dompteur gewesen, den ich vor Augen hatte. Dann dachte ich, Zoo heute versucht eigentlich was anderes, und besonders der in Leipzig als einer der modernsten in Europa. Und ich kam an bei, das muss ein Grenzgang sein, ein ständiger Grenzgang zwischen den Welten, so wie wir es eben auch mit den Lebenswelten schon hatten, im Zoo schon mal eingeschrieben. Auf der einen Seite diese kultivierte, gezähmte menschliche Umgebung, auf der anderen Seite die ungezähmte Natur. Ist das eine Jobbeschreibung, mit der Sie was anfangen können?
Ja, schon. Verschiedene Welten sind es. Also einmal fühle ich mich ja von der Profession her schon zu Hause in der Welt der Tiere als Tierarzt, und Das ist natürlich, wenn man sich darauf einlässt, eine ganz eigene Welt. Versuchen, Tiere zu verstehen, versuchen, von dem Verhalten etwas abzulesen. Sie reden ja meistens nicht mit uns oder zumindest nicht in einer Sprache, die wir verstehen. Und das andere, dann ist es in der Tat, ist ein Managerjob. Es ist ein Job, wo ich den ganzen Tag organisiere, in Meetings sitze, einen vollen Terminkalender habe, viel reise, international unterwegs bin, viele Ehrenämter habe, aber auch das Gesicht nach außen bin, viele Öffentlichkeitstermine. Mhm. Also es ist ein bunter Mix. Ich sage immer aus Manager, Tierexperte, Menschenversteher, Tierversteher.
Und wir haben so vieles noch nicht erwähnt. Die Schnittstelle zur Wissenschaft zum Beispiel, die Sie auch darstellen.
So ist es.
Diese ganzen strukturellen, auch baulichen Entscheidungen, die Sie treffen müssen, wenn Sie den Zoo weiterentwickeln, das Visionäre.
Ja, aber das ist, wir haben es ja im Steckbrief schon ein bisschen gehabt. Ich wollte mal Architekt werden als Kind. Und ich kann heute beides. Also ich kann sowohl das, was ein Architekt macht, also gestalten, kreativ sein, als auch die Tiere, die es immer gegeben hat in meinem Leben, also von Kind auf. Und das beides zusammen und dann in einer Stadt, wo ich mich wohlfühle und wo ich das Gefühl habe, ich kann dort auch tatsächlich was bewegen, etwas einbringen, das macht Freude.
Der Zoo Leipzig feiert in diesem Jahr ein Jubiläum, 25 Jahre Pongoland. Die Menschenaffenanlage, die erbaut wurde, um ganz wichtige Bereiche des Zoolebens, die wir jetzt auch schon berührt haben, der Zooarbeit neu und anders zu gestalten als bisher. Was sagt denn der Architekt in Ihnen, wenn Sie sich das anschauen? Vierteljahrhundert, würden Sie es noch genau so bauen?
Im Prinzip ja.
Mhm.
Ich würde wahrscheinlich den Menschenaffen heute noch mehr die Flexibilität und die Möglichkeit geben, noch zu wählen, eigene Substrukturen aufzubauen. Mhm. Aber im Großen und Ganzen würde ich es schon noch mal genauso machen. Und wir kriegen auch immer noch die Rückmeldung sowohl von unseren Besuchern, aber was eben noch viel wichtiger ist, auch von den Fachleuten, dass es immer noch eine tolle Anlage ist.
Mhm. Die ja erreichen sollte, einmal, dass mit der Wissenschaft anders zusammengearbeitet werden kann als bisher und dann zum anderen auch mit den Besuchern anders umzugehen, andere Erlebnisse zu ermöglichen, eine Modellwirkung zu haben, möglicherweise auch für andere Zoos. Da gibt es diesen Masterplan Zoo der Zukunft. Genau. Habe ich noch was vergessen, was wichtig war?
Ich glaube, das umfasst es schon sehr schön. Also es geht
darum. Ich habe was vergessen.
Was?
Die artgemäße Haltung.
Das hätte ich jetzt gesagt. Es geht um Tierwohl. Also wenn wir Verantwortung übernehmen für Wildtiere, dann müssen wir Anlagen immer so gestalten, dass die Tiere ihr Verhalten ausleben können, dass es tiergerecht ist. Und das haben wir mit Pongoland auf alle Fälle geschafft, sowohl in Innenbereichen als auch Außenbereichen. Was mir aber immer sehr wichtig ist und uns als Leipziger Team, dass wir auch eine Natur nachbauen, dass sich Menschen dann auch nahe fühlen und das Gefühl haben, sie sind gar nicht in der Großstadt, sondern sie sind fast im angestammten Lebensraum der Tiere. Und das kann man bei Pongoland, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen. Und wenn man sich darauf einlässt, ich sage manchmal so in einem schönen Sommertag, so abends 17, 18 Uhr, wenn die Sonne langsam tiefer steht und man steht mitten im Pongoland, man vergisst komplett, dass man in einer Halbmillionenstadt ist, sondern das ist eine eigene Welt für sich und es ist Natur um einen herum und es ist schön.
In dem, was Sie jetzt gesagt haben, ist eigentlich der inhärente Widerspruch schon ganz gut erfasst und beschrieben. Die artgemäße Haltung und Sie sagen, wir haben das so gut wie möglich umgesetzt. Auf der anderen Seite sagen Sie, wenn ich könnte, würde ich auch noch mal umbauen. Und die Besucher, die ja auch da sind, um die Tiere zu sehen, also die Ausstellung der Tiere auf der anderen Seite und dann der Natur so nahe zu kommen wie nur möglich, ohne das jemals ganz schaffen zu können. Wie gehen Sie damit um? Diese Spannung ist ja unauflösbar.
Die ist auf der einen Seite unauflösbar, auf der anderen Seite macht sie mir auch keine Kopfschmerzen, weil ich das Gefühl oder das gute Gefühl habe, dass es unseren Tieren gut geht. Also ich glaube, das kann man nicht nur im MDR-Fernsehen sehen, sondern wer sich genauer mit uns beschäftigt, weiß, dass uns das sehr wichtig ist und dass wir von der Profession her schon alles tun, damit es den Tieren an nichts fehlt.
Mhm.
Auf der anderen Seite bin ich mir auch bewusst, dass Wildtierhaltung in Menschenobhut immer ein Kompromiss ist und dass wir sehr sorgsam und sehr professionell damit umgehen müssen, die Bedürfnisse der Tiere zu kennen und auch die Adaptationsfähigkeit der Tiere nicht zu überbeanspruchen. Das ist ganz wichtig, glaube ich.
Sie arbeiten im Pongoland zusammen mit dem Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Die sind von Anfang an auch Partner gewesen, nicht wahr? Was sagen die Ihnen denn?
Also erstmal war die Partnerschaft für uns ein Glücksfall. Die Max-Planck-Leute haben einen Partner gesucht, der zum einen die Menschenaffenhaltung versteht, zum anderen sich darauf einlässt, dass Wissenschaftler auch einen Teil der Zeit benötigen, um mit den Tieren gemeinsam neue Erkenntnisse herauszufinden. Und das alles auch so transparent wie möglich. Also der Besucher kann dem Wissenschaftler auch über die Schulter schauen.
Wie das?
Ja, also wir haben Testräume. Es geht ja um nicht invasive Untersuchungen, die wir dort machen, also Beobachtungen von Tieren. Und es gibt so Testräume, wo die Wissenschaftler sich das Verhalten der Tiere anschauen. Und da sind so Fenster, wo die Besucher zuschauen können. Ich sage immer das berühmte Hütchenspiel, was wir am Anfang sehr oft gemacht haben. Oder die Wissenschaftler die Weinbeere und dann verschieben von Hütchen, wie man das kennt. Und dann mussten die Tiere darauf zeigen, wo ist die Weinbeere. Das war so ein Test, wo es um die kognitiven Fähigkeiten, das Lernverhalten der Tiere geht.
Mit welchen der, ich glaube, 4 Affenarten sind es im Pongoland, mit welchen machen Sie das, dieses Spiel?
Das Spiel ist mit allen probiert worden und es ist da auch, sagen wir mal, man kann auch Unterschiede beobachten. Also die Gorillas, die machen manchmal nicht so gerne mit, aber alle anderen von den Arten, die lassen sich sehr gut ein. Die Orang-Utans sind dort am kooperativsten und mögen das auch am liebsten. Für uns ist es, sagen wir mal, neben dem Erkenntnisgewinn, aber auch eine Art Beschäftigung, denn wir haben eher mit unseren Tieren ein Luxusproblem, dass es ihnen zu gut geht und dass sie auch gefordert werden müssen, sowohl von der Bewegung als auch mental. Und dabei hilft das natürlich sehr. Der Fachbegriff ist Behavioral Enrichment, also diese Verhaltensanreicherung, die heute zu einer guten Zootierhaltung dazugehört.
Wenn Sie jetzt 25 Jahre Pongoland feiern, gehört ja eigentlich auch dazu beispielsweise die Löwensteppe, die ebenfalls eingeweiht ist. War es auch 2001? Oder
war dann auch 2001, ja, genau. Kurz vorher im Februar.
6 Wochen vorher oder so, genau. Ne? Und Pongoland am 1. April. Was hat Priorität? Pongoland schon, ne? Wenn Sie das jetzt feiern, wenn Sie zurückblicken.
Na, beides. Beides war die Initialzündung für eine Entwicklung, die dann sehr rasant vor sich ging. Wir hatten natürlich eine Idee mit unserem Masterplan und haben das Ganze politisch auch auf den Weg gebracht. Parallel liefen aber die Planungen für Pongoland, weil dort Zusagen getroffen wurden an Spitzenwissenschaftler, dass spätestens 2000, 2001 die Anlage eröffnen muss, damit die Wissenschaftler auch ihre Arbeit aufnehmen können. Und wir haben parallel am Masterplan gearbeitet und haben immer gesagt, mit beiden, der Löwensavanne, weil der Löwe Wappentier des Zoos und der Stadt ist, auch im Herzen der Leipziger verankert ist, aber auch mit dem neuartigen Institut von der Max-Planck-Gesellschaft wollen wir ein Zeichen setzen und das so gestalten, dass es quasi die Initialzündung wird für eine Gesamtentwicklung.
Ja, und dann haben Sie so Stück für Stück den Zoo umgestaltet. Weitere große Projekte, Gondwanaland ist eins davon, das kam 2011 dazu. Dieser künstliche Dschungel in einer großen Halle, die bis zu 3000 Leute, glaube ich, fasst. Und in der wie viele Tiere leben, kann man das sagen?
Man kann sagen, zwischen 300 und 400 Tiere, da zähle ich mal die Kleinen, die Frösche und alle,
ich meine,
jede
jetzt
kleine
die,
Vogelart mit.
Die Zoohaltung auch erleben, ja.
Ja.
Nicht die Insekten.
Nein,
obwohl die natürlich.
Die
auch.
Insekten nicht, aber wir haben durchaus Amphibien zum Beispiel in der Halle. Wir haben auch Vogelschwärme in der Halle, wo wir auch nur noch schätzen können. Aber ich sag mal so, um die 200 Großtiere etwa leben in der Halle, 24.000 Pflanzen und das alles, sagen wir mal, in Verhältnissen, dass man sich tatsächlich in die Tropen oder Subtropen hingezogen fühlt.
Und jetzt ist ja eine Idee bei diesem Masterplan Zoo der Zukunft, wie Sie ihn nennen, dass die Tiere artgemäßer gehalten werden, was auch bedeutet, dass sie mehr Rückzugsräume haben als früher in den Gehegen, wo die Tiere Ausstellungsobjekte waren. Das heißt, es kann passieren, die Besucher kommen und sehen das Tier, von dem sie sich jetzt gerade vorstellen, das begegnet mir jetzt irgendwie die aufregenden Riesenotter oder so, wobei die kommen ja gerne, ne? Aber gibt wahrscheinlich auch andere Tierarten, die sich dann eher verstecken. Die sehen die gar nicht und sind dann enttäuscht. Das war am Anfang ab und zu hören, 2011. Ist das noch so oder haben Sie sich Ihre Besucher da jetzt auch ein bisschen umerzogen inzwischen?
Also das muss man aushalten, sage ich. Wer eine artgemäße, zeitgemäße Wildtierhaltung möchte, der muss auch akzeptieren, dass die Tiere nicht wie auf dem Präsentierteller quasi zu sehen sind, sondern dass sie eben ihre Rückzugsmöglichkeiten haben. Mhm. Und das halten wir auch aus. Und das erklären wir auch. Und wir werden auch nicht müde zu sagen, dass uns wichtig ist, dass wir die Tiere nicht zwingen, sondern dass die kooperieren sollen. Und da gehört auch Rückzug dazu. Natürlich gibt es ein paar Tricks, dass die Aktivitäten oder die Futterplätze so angeordnet sind, dass man sie besser sehen kann. Aber uns ist wichtig, dass das Verhalten und das Tierwohl in erster Linie steht.
Und es gibt ja die von Ihnen schon erwähnte Sendung Elefant, Tiger und Co., sehr erfolgreich, auch Modellprojekt für viele andere ähnliche Sendungen bei anderen Sendern inzwischen, in der der MDR sehr eng mit dem Leipziger Zoo zusammenarbeitet und man die Tiere auch sehen und erleben und gut kennenlernen kann. Hat denn ein Zoodirektor selbst überhaupt noch die Zeit? Also ich meine natürlich schon Sie persönlich. Haben Sie die Zeit, den Tieren noch intensiv zu begegnen?
Ich hätte manchmal gerne mehr Zeit. Ab und zu nehme ich sie mir und natürlich bin ich nicht mehr so dicht dran, wie die Tierpfleger das auf alle Fälle sind.
Was war denn die letzte Begegnung, von der Sie sagen würden, das war wirklich für mich ein Erlebnis, das mich bis ins Herz getroffen hat mit einem Tier in Ihrem Zoo?
Also da muss ich immer noch sagen, das war die erste Elefantengeburt, die geht mir nicht aus dem Kopf. Das war natürlich für uns nach mehr als 50 Jahren etwas wirklich Besonderes. Und es war nachts, ich bin dazugerufen worden, das Tier war bereits geboren. Aber auch später hatten wir intensive Erlebnisse mit Elefanten. Wir haben auch Rückschritte gehabt und haben jetzt auf die lange Sicht, und man muss dann eben einen langen Atem haben, eine funktionierende Herde aufgebaut, die also auch von der Interaktion her so ist, dass sie das Sozialleben gut auslebt, dass es mehrere Jungtiere gibt, also so wie es sein soll in verschiedenen Altersgruppen. Und das hat lange gedauert und da war ich sehr, sehr intensiv mit dran und das ist auch Emotion pur. Also sowohl in freudigen Tagen, wenn etwas gelingt, als auch wir haben auch herbe Verluste gehabt, wo wir intensivst 2-3 Tage gekämpft haben ums Überleben von Jungtieren. Und das ist wirklich, das geht ans Gefühl.
Jörg Junhold zu Gast, Professor der Veterinärmedizin und Direktor des Leipziger Zoos. Berühmten Elefanten aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Zoodirektor ist glücklich. Sie haben es erkannt, Herr Junhold?
Ja, ich wusste nur nicht genau, wo ich es einordnen soll.
Sie sind geboren in Ortrand 1964 in einem eher ländlichen Setting. Also die Tiere haben offensichtlich von Anfang an auch schon in ihrem Leben eine Rolle gespielt. Zumal der Vater Tiermediziner war. Inwieweit müssen wir uns denn die Umgebung mit Tieren gefüllt vorstellen, die Sie da in Ihrer Kindheit hatten?
Also ganz intensiv hatte ich es eher auf dem Bauernhof meiner Großeltern. Dort habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht. Das war in Thüringen, aber es stimmt. Ich bin im Kreis Bad Liebenwerda in einem kleinen Dorf groß geworden und dort gehörten Tiere, Landwirtschaft, der Beruf meines Vaters schon zu meinem täglichen Leben. Ich bin auch immer mal mitgefahren mit ihm auf Praxis. Er ist also so ein klassischer Großtierpraktiker gewesen. Nicht wie so manchmal in der Stadt ein Kleintierpraktiker, sondern er hat richtig Kühe, Rinder, Schweine, also alles, was so die großen Tiere sind.
Nutztiere,
aber auch Pferde zum Beispiel behandelt oder auch die Haustiere dann zu Hause. Und ja, das war halt so, wie es auf dem Dorf ist. Jeder kannte jeden. Der Freundeskreis hat sich dort abgespielt, so wie man das Landleben halt, das gute alte Landleben kennt. Ich bin viel im Wald unterwegs gewesen mit meinen Freunden. Und ich habe auch später dann durch meine Eltern Kulturschätzen gelernt, bin auch immer mal zu Ausflügen unterwegs gewesen, auch nach Leipzig zum Beispiel. Meine Eltern haben beide in Leipzig studiert, deshalb auch die Verbindung immer dahin. Und das hat mir, glaube ich, auch ganz gut getan in der Entwicklung.
Hat sich seit damals Ihr Verhältnis zu Tieren verändert?
Ich war vielleicht noch dichter dran. Also ich bin heute wirklich durch meinen Job zwar schon noch an den Tieren, aber gar nicht mehr so nah, wie ich das als Kind war. Ich habe auf dem großelterlichen Hof von dem Futter machen mit der Sense bis hin zum Füttern natürlich sehr, sehr viel gemacht als Kind. Und da komme ich heute gar nicht mehr so dazu. Und
darf ich nochmal einhaken?
Ja.
Weil ich meine die Frage so, das sind Mitwesen in irgendeiner Weise und unser Verhältnis zu Nutztieren ist ja ein ganz anderes als zu Haustieren beispielsweise. Oder nochmal ein anderes, wenn man wie jetzt die Tiere so als Schutzbefohlene um sich hat, aber eben auch als etwas, das man zeigen möchte und mit dem man in Sachen Marketing und in Sachen Besucherstrategie umgeht und plant. Ja? Und ich versuche so ein bisschen herauszukitzeln, wie sie ihr Verhältnis zu diesen Mitwesen eigentlich ist oder war oder sich verändert hat.
Ja, also das Grundverhältnis, das ist immer gleich geblieben. Das ist der große Respekt vor der Natur, das ist der große Respekt auch vor dem Mitgeschöpftier. Und egal, ob es ein Haustier ist, ob es ein Wildtier ist oder ein Nutztier ist, wenn man mit Tieren arbeitet, und ich glaube, das geht jedem so, ob er ein Haustier hat oder ob er das professionell macht, dann ist man erstmal verbunden mit dem Tier und dann ist man auch um das Wohl der Tiere besorgt. Also das hat mich immer geleitet, egal in welcher Lebensphase, dass dieser Respekt und dieses, dass es dem Tier gut geht, das ist immer die oberste Maxime. Mhm. Und dass wir als Mensch auch eine Verantwortung haben, wenn wir Tiere halten. Und die ist, glaube ich, gleich, ob man privater Halter ist oder ob man professioneller Halter ist, dass man um das Wohl besorgt ist. Mhm.
Trotzdem schreiben Sie in Ihrem Entwurf zum Zoo der Zukunft auch davon, dass ein Zoo durchaus Elemente eines Freizeitparks enthalten kann.
Unbedingt.
Ja, wie geht das zusammen?
Das muss zusammengehen. Also wir müssen beides gut beherrschen, sage ich immer. Und beides ist von der Profession her, hat es seine Berechtigung. Natürlich sind wir Tierhalter und müssen das gut machen. Auf der anderen Seite, ein Zoo ist nicht nur ein Ort für Tiere, sondern der ist für Menschen da. Und da kommen wir dann zum Kern der Sache. Warum gibt es einen Zoo? Also aus meiner Auffassung hat der Zoo gesellschaftliche Aufgaben zu erfüllen und da sind wir Bildungseinrichtung. Das heißt, uns ist schon wichtig, dass man etwas lernt über die Tiere. Wir sind aber genauso gut Artenschutzzentrum.
Der Zoo als Arche?
Als Arche, aber auch, sagen wir mal, Partner in internationalen Projekten. Denn das eigentliche Problem, das haben nicht wir, sondern das besteht in den angestammten Lebensräumen, die wir schützen müssen als Mensch. Die wissenschaftliche Aufgabe, also diese drei Aufgaben sehe ich als gesellschaftliche Aufgabe. Dann gibt es aber selbstverständlich auch den wirtschaftlichen Hintergrund, dass wir das Ganze finanzieren wollen und müssen. Und das, sagen wir mal, nicht die Pflichtaufgabe einer Kommune ist, sondern dass wir selbst natürlich Eintrittsgelder von unseren Gästen nehmen. Das heißt, wir sind auch Gastgeber. Und die Dinge, die zu einem Freizeitbesuch dazugehören, wie eine gute Gastronomie oder auch mal eine Bootsfahrt. Das sind Elemente, die tierverträglich sind und die man auch so gestalten kann, dass man sich nicht in die Quere kommt.
Mhm. Wo holen Sie sich Inspirationen dafür, wenn Sie überlegen, wie gehe ich mit diesen Dilemmata in der Zukunft um?
Also für die Entwicklung habe ich mir immer weltweit neue Entwicklungen angeschaut, sowohl in den Zoos als auch in großen Freizeiteinrichtungen. Ich war zum Beispiel vor anderthalb Jahren in Abu Dhabi, da ist das erste SeaWorld, ist eher ein kommerzielles Produkt aus Amerika, das erste SeaWorld außerhalb von Nordamerika entstanden.
Das sind diese Großaquarien, in denen Orcas gehalten werden und andere Großtiere des Meeres.
Da kann man auch wieder eine ganze Menge lernen. Also insbesondere hat mich dort fasziniert, wie neben den Großaquarien mit riesen Acryltunneln, wir bauen ja jetzt auch einen großen Acryltunnel für unsere Robben, hat mich aber auch fasziniert, wie die Präsentationstechniken dort integriert waren. Großleinwände, 200 Meter im Kreis und diese Effekt, den man damit erzielen kann und wie gerührt man drin steht, wenn man eine ganze andere Art von Präsentationen nochmal hat. Das ist auch eine Inspiration, wo dann bei mir schon im Kopf was vorgeht, wie können wir denn auch sowas machen, wie können wir mit der Zeit gehen und wie nutzen wir moderne Entwicklung, moderne Möglichkeiten, um auch auf unsere Themen aufmerksam zu machen.
Und wen haben Sie da an der Seite, wenn Sie jetzt mit so einer neuen Idee, mit so einer großen Idee nach Hause kommen und inspiriert sind und denken, können wir das machen? Mit wem sprechen Sie zuerst?
Ich habe ein wunderbares Team um mich herum und die lassen sich auch alle drauf ein, ob das der Kaufmann ist, ob das der Marketingmann ist, ob das meine PR-Leute sind. Und die lassen sich gerne auch auf Zukunftsideen ein. Wir wollen innovativ sein, wir wollen gemeinsam ein führender Zoo sein. Und deshalb bin ich sehr, sehr gerne in den Runden, wo wir das diskutieren und wo wir auch mal spinnen können. Und wo wir auch mal sagen, jetzt träumen wir mal von einer neuen Anlage, erstmal keine Budgetlimits und dann gucken wir, was dann wirklich umzusetzen ist.
Fragen Sie auch die Pfleger, die Leute, die nah an den Tieren drin sind, was braucht ihr?
Ja, natürlich. Also die schönsten Ideen und die schönsten Entwicklungen kommen so in interdisziplinären Teams. Jeder kann sein Gebiet, ist aber offen und lässt seinen Gedanken freien Lauf. Und ob das Tierpfleger sind, ob das die Marketingleute sind, ob das Profis sind mit Zahlen, da haben wir immer die besten Dinge am Tisch gemeinsam irgendwie rausbekommen.
Da spricht der Marketing-Experte. Sie haben uns schon erzählt, Sie haben in Leipzig Veterinärmedizin studiert, Sie haben auch promoviert dann 1994 und dann sind Sie aber erstmal weggegangen und haben im Marketing gearbeitet für einen großen Tiernahrungshersteller. Wie weit weg von Leipzig hat Sie es denn da getrieben, geweht? Das Leben.
Ja, es hat mich nördlich von Hannover in die Stadt Verden gebracht und dort habe ich 5 Jahre im Marketingmanagement des damaligen Marktführers gearbeitet für große Marken, die bekannt sind und die im Supermarkt stehen und dort habe ich sehr, sehr viel gelernt. Also neben meiner eigentlichen Profession alles, was Management, was Kommunikationsstrategien sind, was ein tiefes Verständnis ist auch von Prozessen, wie das alles zusammenhängt, das habe ich eigentlich dort gelernt.
Und womit haben Sie sich den Menschen, die dann ein paar Jahre später, 97, entscheiden mussten, ob sie Zoodirektor in Leipzig werden dürfen oder nicht, vorgestellt und empfohlen für den Job?
Tja, mit meiner Persönlichkeit und mit meinen Erfahrungen.
Ja, okay.
Ja, also ich bin einfach am Anfang relativ unbedarft in das erste Gespräch gegangen. Ich hatte mich beworben. Es gab 55 Bewerber, glaube ich, wenn ich es noch richtig erinnere. Und als ich eingeladen wurde, habe ich einfach die Dinge, ich kannte ja den Zoo, weil ich in Leipzig studiert hatte und auch zur damaligen Zeit immer noch gependelt bin. Meine heutige Frau hatte in Leipzig einen Job.
Ah ja.
Und ich habe dann versucht, das beides zusammenzubringen. Und ich war immer überzeugt davon, man muss die Menschen bekommen, dass sie aufmerksam werden und das zusammenbringen mit dem, was wir eigentlich als Anliegen haben. Tiere halten, Tiere schützen. Und wenn wir das zusammenbringen und gut machen, dann können wir auch nur erfolgreich
das
sein.
Das hat ja dann auch nicht lange gedauert mit den großen Ideen, wenn ich mir die Zahlen angucke. 97 den Job übernommen und dann 2001 war die Eröffnung. Das sind nur 4 Jahre.
Das sind nur 4 Jahre. Die waren auch sehr, 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 sehr intensiv, denn wir haben parallel die Entscheidung gehabt für Pongoland und haben aber an einem Gesamtkonzept gearbeitet und noch täglich den Zoo betrieben. Mhm. Also das war eine sehr intensive Zeit, in der wir neben dem Tagesgeschäft immer in Planungsrunden an die Zukunft gedacht haben und dann auch politisch noch dafür geworben haben, dass das auch umgesetzt wird und dass wir dafür, und es hat ja funktioniert, im Jahr 2000 eine einstimmige Mehrheit im Stadtrat hinbekommen
haben. Das war wichtig damals, ja. Wie haben sich denn die Besucherzahlen entwickelt, seit das Pongoland eröffnet wurde?
Ach, sehr gut. Also
in Prozent?
Ich sag mal so, wir hatten Mitte der 90er Jahre so um die 700.000 Gäste. Wir haben das erste Mal die Millionen übersprungen mit der Eröffnung von Pongoland im Jahr 2001. Das war der erste große Schritt. Dann nochmal mit dem Elefantentempel, insbesondere 2006. Gondwanaland hat uns in andere Regionen gebracht. Da haben wir die 2 Millionen überschritten und wir haben heute konstant Gästezahlen um die 1,7, 1,8 Millionen. Das ist eine stolze Zahl, ist auch nicht leicht, die zu halten. Aber wir richten immer unsere Strategie auf Langfristigkeit aus. Also der kurze Peak, der darf mal sein. Aber wichtig ist, dass wir langfristig auf dem Boden bleiben. Ich sage immer, Füße auf dem Boden, Kopf in den Wolken und dann immer durch und langfristig denken.
Wenn Sie ein Tier wären, dann hätten Sie also Füße, die fest auf dem Boden stehen wie ein Elefant, aber auch Flügel und wahrscheinlich einen langen Hals. Sie wären ein Mischwesen.
Ja, wahrscheinlich schon.
Sie waren bis Sommer 25, 6 Jahre lang Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten und Mitglied in zahlreichen internationalen und nationalen Institutionen und Gremien und Verbänden darüber hinaus. Das heißt, Sie haben auch immer so ein bisschen das große Ganze im Blick. Wie schauen Sie auf das Verhältnis von Menschen zu ihren Mitgeschöpfen jetzt im 21. Jahrhundert? Es gibt zum Beispiel immer mehr Menschen, die sich vegetarisch ernähren oder vegan und dabei durchaus auch so ein Tierwohlgedanken im Sinn haben. Haben Sie da Sympathien für?
Also ich akzeptiere jede Art von Ernährung. Ich akzeptiere auch, ich glaube, ich bin da sehr liberal, ich akzeptiere jedes Anderssein. Kulturelle Unterschiede, religiöse Unterschiede. Ich denke, ich bin ein sehr toleranter Mensch und auch offen. Und
aber sehen Sie darin, was ich gerade versucht habe zu behaupten, nämlich, dass sich da was verändert hat im Verhältnis Mensch-Tier?
Naja, da bin ich mir nicht sicher. Mhm. Also wir sind ja als Mensch nicht als Vegetarier oder Veganer geboren. Es müssen ja diejenigen, die sich vegan ernähren, auch Ergänzungsnahrungsmittel zu sich nehmen.
Das ist ja auch nur ein Beispiel.
Das ist ein Beispiel. Und ich kann aber respektieren und akzeptieren, dass man so konsequent ist und sagt, ich will kein Fleisch essen, weil ich dabei an die Tiere denke. Ich bin aber selber kein Veganer, deswegen sage ich, ich kann immer auch noch sehr wohl unterscheiden. Das ist ein Tier, was wir zur Nahrungsaufnahme auch halten. Und ich kann aber auch unterscheiden, dass wir nachhaltig mit dem, was uns umgibt, die belebte Umwelt umgehen müssen. Das betrifft sowohl Pflanzen als auch Tiere.
Ja, ich versuche auch noch mal einen anderen Zugang zu der Frage. Wir haben eine digitale Kultur im Moment, in der es unglaublich viele Videos gibt, in denen Tiere vermenschlicht werden. Diese Katzenvideos, die dann mit KI so getrimmt werden, dass die Katzen Verhaltensweisen zeigen, die sie in der Natur gar nicht haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite sehe ich aber auch sehr viele Menschen, die den Rückzug in die Natur nochmal anders und verstärkt suchen, den Bezug zu Tieren nochmal anders und verstärkt suchen und vielleicht diese Tierwohlidee, dieses Wir sind eins, anders denken. Beides scheint es zu geben in unserer Gegenwart und ich denke, beides mehr als zuvor. Daher so diese Frage nach dem Verhältnis Mensch-Tier. Die Besucher, die zu Ihnen in den Zoo kommen, haben die gleiche Haltung wie Menschen, die früher in die Menagerien kommen oder sind die aufgeklärter? So könnte man die Frage vielleicht auch stellen.
Meine Wahrnehmung ist, dass es sehr unterschiedlich ist und dass wir eben die Vielfalt auch unter unseren Gästen haben. Wir haben die aufgeklärten Gäste, wir haben aber eben auch leider viele Gäste, wo ich mir mehr Wissen wünschte über die Natur, wo ich mir mehr Wissen über die Zusammenhänge wünschte und auch über die Bedürfnisse. Und Sie sprachen es an, also mit KI Verhalten modellieren, damit habe ich so meine Probleme. Also da bin ich dann schon, glaube ich, dann schon an das Ursprüngliche in der Natur und nicht an die Verfälschung der Natur. Und gut gemeint, auch bei Tierhaltung, muss nicht unbedingt immer gut sein. Und deswegen plädiere ich dafür, dass man, wenn man ein Tier hält, sich der Verantwortung bewusst ist und dass man sich auch beschäftigt damit, dass man sowohl Fachwissen mitbringt, sich das auch aneignet. Auch als Privathalter hat man die Verantwortung und die Pflicht und eben nicht nur Emotionen nachgeht, sondern sich auch so damit beschäftigt, dass ich die Verantwortung wahrnehmen kann und dass ich dem Tieren die Lebensbedürfnisse ermögliche, die es braucht, um Verhalten auszuleben und um das angestammte Verhalten auszuleben und nicht ein anerzogenes. Also das hat schon Grenzen, glaube ich.
Wie machen Sie das auf Ihrem Bauernhof am Rande Leipzigs? Schlachten Sie?
Ich bin immer groß geworden mit Schlachtfesten. Ich halte selber im Moment keine Nutztiere auf dem Hof. Das ist ein Resthof, was früher mal eine Landwirtschaft hatte. An Haustieren haben wir, solange die Kinder noch da waren, immer Katzen und Kaninchen gehabt, auch mit sehr großer Freude. Und die Kinder sind also auch mit den Tieren groß geworden, mussten aber auch die Verantwortung übernehmen. Ich habe immer gesagt, ihr pflegt die, ihr füttert die, dann machen wir das auch und ihr lernt auch, wie das geht, weil sonst können wir das nicht verantworten.
Und gibt es da jetzt noch ein Tier Ihres Herzens?
Im Moment gibt es keins. Im Moment sind wir im Umbruch. Die Kinder gehen ihren eigenen Weg und wir haben im Moment kein Haustier.
Jörg Junholz zu Gast bei MDR Kultur. Sie sind Direktor in einer Zeit, die viele als eine Zeit der Multikrisen bezeichnen. Mit der Finanzkrise 2008, Finanz- und Wirtschaftskrise, da war es finanziell eng. Jetzt haben wir gerade Kommunen mit knappen Kassen. Wie sehr spüren Sie das in Ihrer Arbeit? Spielt das eine Rolle?
Das spielt natürlich eine Rolle. Wir haben die Finanzkrise sehr gespürt. Da haben wir damals Gondwanaland gebaut. Die Stahlpreise sind in die Höhe gegangen, weil der Stahlmarkt leer war. Wir hatten aber das Glück, dass wir am Ende der Krise ein fertiges, tolles, wunderbares Projekt hatten. Natürlich spüren wir die Energiepreise, die haben sich verdoppelt in den letzten 3 Jahren, Fernwärme und auch Strom. Und natürlich spüren wir auch den Druck auf die Kassen der Kommune. Wir tragen ein hohes Maß an Selbstverantwortung mittlerweile, sind aber auch bei Investitionsprojekten insbesondere auf die Unterstützung unseres Eigentümers, der Stadt Leipzig, angewiesen. Und ich hoffe, dass wir die Kraft gemeinsam haben, auch den Zoo der Zukunft bis zu Ende zu bringen.
Aha, Sie hoffen, da haben Sie ja noch viel vor. Im Zoo der Zukunft sprechen wir gleich drüber, über die Projekte. Aber zunächst noch der Blick auf die Gegenwart. Wir leben in einer Zeit auch des Krieges. Arbeiten Sie mit anderen Zoos zusammen? Weil da müssen ja auch Tiere sein, die in Not kommen in den Ländern, in der Ukraine beispielsweise, die von diesen Zuständen betroffen sind.
Ja, das machen wir. Sie sprachen ja an, dass ich auch in vielen Gremien bin, unter anderem auch im Europäischen Zooverband, und wir sammeln die Hilfe und konzentrieren das dort, und dort werden auch die Bedürfnisse und die Bedarfe ermittelt in der Ukraine, welcher Zoo braucht welche Unterstützung. Das wird dort quasi alles gesammelt und dann verteilt.
Was kann das konkret heißen? Wie konkret helfen Sie? Übernehmen Sie Tiere?
Einige Zoos haben Tiere übernommen, der Berliner Zoo zum Beispiel von Kiew. Wir helfen mit Futtermitteln, insbesondere in der kalten Jahreszeit. Da haben die großen Zoos Schwierigkeiten gehabt. Und wir haben auch sonst beim Aufbau Unterstützung wieder geleistet.
Und wenn Sie Tiere neu dazunehmen im Zoo in Leipzig, mal unabhängig von denen, die Sie da als Unterstützungsleistungen aufnehmen, wie läuft das überhaupt? Wie wählen Sie aus, welche Tiere zu Ihnen kommen? Woher kommen die Tiere?
Die Tiere kommen fast ausschließlich aus anderen zoologischen Gärten, und die Koordination läuft heute nicht mehr nur national, sondern international, und das auf europäischer Ebene, also innerhalb des Kontinentes. Viele unserer Tiere haben sogenannte Erhaltungszuchtprogramme, und dort gibt es Koordinatoren und eine sogenannte Artkommission, die die Entwicklung der Bestände genau im Blick hat, die weiß, wer ist mit wem verwandt und wer darf mit wem zusammen sein und auch einen neuen Bestand aufbauen. Und an diese Empfehlungen halten wir uns, denn das ist Teil, wenn man Teil der europäischen Zoofamilie ist, dass man sich dem unterwirft. Und da wird auch sorgfältig geplant und So kriegen wir Tiere und geben auch Tiere ab.
Richten wir den Blick in die Zukunft. Es gibt einen Zukunftsplan bis 2028. Da wird der Zoo Leipzig 150 Jahre alt, also ein Jubiläumsjahr. Die werden ja immer groß gefeiert. Sie sind bis dahin und darüber hinaus bis 31 im Amt bestätigt und haben viel vor. Schon im Rahmen des Masterplans Zoo der Zukunft ist da ja einiges festgeschrieben. Da würde ich gerne mal drauf gucken. Jetzt zu Ostern das nächste, nicht wahr, sind zwei große Vogelvolieren.
Unbedingt. Pünktlich vor Ostern, am grünen Donnerstag, eröffnen wir unser Amazonien und das Loriversum. Das sind begehbare Vogelwelten, die wir haben. Ein völlig neues Kapitel der Vogelhaltung, großzügig. Man kommt den Tieren nahe, man kann also in die Gehege reingehen, wenn man das möchte. Und dort halten wir große Papageienarten, die auch zum Teil hoch bedroht sind.
Auf welchem Kontinent sind wir da?
Da sind wir in Südamerika und dann geht aber durch das Haus die Grenze. Der andere Teil ist Asien zugeordnet. Da haben wir die Loris, die Forstenloris, das ist eine kleinere Art. Und das ist der asiatische Teil, dann eine kleinere Papageienart.
Und läuft der Bau nach Plan?
Er läuft nach Plan. Wir werden pünktlich eröffnen. Es war immer unsere Maxime, dass wir Ostern 2026 eröffnen.
Und dann haben wir gehört von einem anderen Großvorhaben, nämlich Feuerland. Was versteckt sich dahinter?
Feuerland ist eine Wasserwelt, zweigeteilt. Das eine sind die Vögel, die am quasi Patagonien und Feuerland leben. Das sind die Pinguine als Leitart oder Meerespelikane. Und der andere Teil sind Seelöwen und eine kleinere Robbenart. Und das alles in Salzwasser, eine Riesenfläche. Und das Herzstück wird ein Gang sein, der sich nach unten schlängelt mit einem Acrylglastunnel. Und das letzte Teil des Acrylglastunnels wird ein 360-Grad-Tunnel sein, sodass man mitten im Wasser steht.
So ein bisschen wie im Ozeanium in Stralsund oder eben in SeaWorld, haben Sie uns vorhin berichtet, ja?
So ein wenig schon. Also ich hatte ja gesagt, wir schauen uns durchaus das eine oder andere ab, aber es sind immer Unikate, die bei uns entstehen, die also auch auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Und wird es noch 2026 eröffnet werden können?
Das hoffen wir.
Das ist das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, wir hoffen, dass wir alle Pläne so umsetzen können? Oder haben Sie da noch andere Sorgen, Kinder?
Also wir haben für Feuerland noch keinen Eröffnungstermin bekannt gegeben, haben nur gesagt, wir wollen in 2026 eröffnen. Wir haben jetzt einen langen Winter gehabt, den müssen wir ein bisschen aufholen. Deshalb werden wir jetzt noch keine Zeit nennen, sondern werden später im Jahr uns nochmal in die Augen schauen, wann wir es schaffen.
Aha, okay. Und dann, wer mitfeiern möchte zum Jubiläum 25 Jahre Pongoland, Europas größter Menschenaffenanlage, widmet der MDR dem Leipziger Zoo zwei besondere Programmangebote. Einmal ein Elefant, Tiger und Co. Spezial am kommenden Freitag, da kann man sie auch erleben.
Da kann man mich auch erleben, da kann man aber auch Wissenschaftler vom Max-Planck-Institut erleben und unsere Tierpfleger und natürlich die Hauptdarsteller, unsere Menschenaffen.
Und dann startet jetzt die dritte Staffel dieser Doku-Reihe Elefant, Tiger und Kids. Ab sofort auch in der ARD-Mediathek. Die Kleinen sind Ihnen besonders wichtig, die Nachwuchszoobesucher?
Unbedingt. Für uns sehr wichtig, immer die jungen Menschen, sowohl, wir sind ja auch Ausbildungsbetrieb, auch da führen wir die jungen Menschen ran an professionelle Tierhaltung. Aber das sind ja Menschen, die interessiert sind an Zoos und an unserem Zoo und werden begleitet mit der Kamera. Und ich finde es fantastisch, mit welcher Hingabe die dort bei uns ihr Praktikum machen und was sie selber auch für Pläne haben.
Jörg Junhold, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und uns von Ihrer Arbeit erzählt haben im Leipziger Zoo.
Sehr gerne.
MDR Kultur trifft in der Redaktion von Angelika Zapf war das. Ich bin Ellen Schweder. Und noch der Hinweis auf die kommende Woche, dann ist Felix Pappenhagen bei uns zu Gast, Judaist und Verantwortlicher für die jüdische Projektfamilie beim Notenspur Leipzig e.V. Und da heißt es im Themenjahr Tacheles, Jahr der jüdischen Kultur Sachsen, Via Regia, jüdisch unterwegs, davon wird er uns erzählen.
Noch mehr Gespräche gibt's in ARD Sounds. Jetzt die App herunterladen.